Ja, nach der längeren Pause oder nach der kurzen Pause, muss ich sagen, also für einige kurz, für die anderen länger, dürfen wir wieder den Römerbrief aufschlagen. Wir sind bei Kapitel 15 angelangt. Es ist ein zusammenhängender Text und ihr wisst ja, dass die Kapiteleinteilung nicht das Wort Gottes ist, sondern nur gemacht wurde. Ich erinnere euch nur ganz kurz an den Zusammenhang dieses Textes. Ihr wisst, dass wir in diesem kleineren Kontext erinnert wurden und es uns klargemacht wurde. Im Kapitel 13, die letzten Verse, wo es darum ging, zu zeigen, dass wir Christus Jesus anzuziehen haben. Und hier war jetzt eine Erklärung dessen, wie das aussieht in unserem Alltag. Und hier damit geht es auch weiter. Also Kapitel 14 befasste sich hauptsächlich dem Schwachen, die Richtung gewiesen wurde, die Schwächen aufgedeckt wurden und aufgezeigt wurde, was er zu tun hat. Und im Kapitel 15 geht es jetzt ganz direkt auch an den Starken. Und zu diesem Text möchten wir uns jetzt wenden. Ich möchte die ersten 7 Verse zusammenlesen. Wir aber, die Starken, hier ist der Kontrast, wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Warum? Denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hat nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähten, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Wir werden noch mal stille. Herr, wir danken dir für das wunderbare Wort. Herr, wir danken dir, dass du gesagt hast, dass dein Wort wie ein Schwert ist, das durchdringt, bis es scheidet, bis es trennt. Herr, und wir danken dir dafür, dass du es auch heute an uns anwenden möchtest. Herr, wir stehen vor dir und wir möchten bereit sein, dass du es tust. Öffne unsere Herzen, unser Verständnis. Und wir danken dir für dein Wirken. Amen. Also, der Text fängt ganz klar an. Wir aber, die Starken. Also, die Frage ist nicht schwer zu beantworten. An wen wendet sich der Text? An die Starken. Vielleicht denkt der eine oder andere, okay, damit bin ich nicht gemeint. Oder umgekehrt, du sagst, oh, okay, das ist jetzt ein Text für mich, an den Starken. Nun, wer ist ein Starker? Was ist das? Vom Griechischen her, dynatos, hat eine eigenartige Bedeutung. Wir würden das kaum vielleicht heute so übersetzen, wie es uns übersetzt worden ist und was es bedeutet. Du, der du denkst, dass du der Starke bist, höre zu. Also stark zu sein, also diese Stärke bedeutet mächtig zu sein oder die Möglichkeit der Handlung zu haben. Und ich gebe euch ein Beispiel aus Matthäus 19, von Vers 24, 23 lese ich. Also, Da sprach Jesus seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Kinder, ist es leicht für ein Kamel durch ein Nadelöhr, also durch das Nadellöchchen, also da durchzugehen? Ist es einfach für ein Kamel? Also manche sagen, das bezieht sich auf ein kleines Tor in Jerusalem. Das stimmt nicht. Es geht hier um ein Nadelöhr. Und Jesus bringt buchstäblich ein Beispiel. Es ist leichter für den Reichen, in das Himmelreich einzugehen, als ein Kamel durch das Nadelöhr. Schwerer. Ja? Es ist für den Reichen schwerer. Habe ich gesagt leichter? Nein. Also, die Frage, ist es für ein Kamel leichter durchzugehen? Es ist unmöglich. Und das ist das Gleichnis, was Jesus sagt. Es ist, wenn du denkst, dass das möglich ist, so ist das andere noch schwerer. Ich lese weiter. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Also der sein Vertrauen auf den Reichtum setzt. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich. Und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Also vergiss es, unmöglich. Und hier kommt es. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Das ist dieser Begriff, der hier erklärt, bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott liegt die Kraft. Also das, was hier uns der Text aufzeigt und die Leute, die er anspricht, wir aber die Starken, das sind die Leute, die etwas vermögen, die Kraft haben, etwas zu vollbringen, die Möglichkeit. In Lukas 1, Vers 49 wird dieser Begriff selbst für Gott verwendet, der Mächtige, also der Kraft hat. In Lukas 14, Vers 31 wird der Begriff beschrieben als einer, der imstande ist. Ich lese es. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist. Also ob er Kraft hat, ob er der Starke ist. Ja? Also die Möglichkeit zu haben, die Fähigkeit zu besitzen. Imstande zu sein, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn zieht. Und schon in den Versen davor, Römer Kapitel 12, Vers 18, heißt es, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Ist es möglich, wieder der gleiche Begriff, der Starke. Also wenn du die Kraft hast, alles, was imstande liegt, was bei dir imstande liegt, was du aufbringen kannst, alle Möglichkeiten, schöpfe sie aus, um Frieden zu halten. Also hier zu diesem Text zurück. Dieser Starke, welche Möglichkeiten, welche Fähigkeiten hat er? Was ist er imstande zu tun? Warum wird er hier als Starke beschrieben? Und was sind seine Fähigkeiten? Das lesen wir in dem Text davor im Kapitel 14. Der Starke wird beschrieben als derjenige, der imstande ist, zu erkennen und zu unterscheiden, worauf es ankommt. Der Starke ist in der Lage, er ist fähig, zu verstehen, die Freiheit, die ein Kind Gottes, die richtige Freiheit, die ein Kind Gottes in Christus Jesus besitzt. Das ist seine Stärke, das ist seine Fähigkeit, das ist, was er kann. Also, der Text gibt uns weitere Anweisungen. Wie soll der Starke, der diese Fähigkeit das Verständnis, die Möglichkeit hat, wie soll er nun dies ausleben? Wie soll er das ausleben? Und es werden uns drei Dinge genannt. Als erstes, wie er das ausleben kann oder soll. Ja, soll, nicht kann. Als erstes heißt es, ich lese nochmal, wir aber die Starken haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen. Als erstes, wie er das ausleben soll, im Bewusstsein der Pflicht. Und ich denke, wer eine Elberfelder Bibel jetzt bei sich hat, bei ihm steht Schuldigkeit. Ja? Wir haben die Schuldigkeit, wir aber die Starken, wir sind nicht in der Verpflichtung, sondern Schuldigkeit. Wir sind schuldig. Und das ist das Erste, was du wissen musst, wenn du dich zu den Starken zählst, was das Wort Gottes dir sagt, wie du deine Stärke, deine Möglichkeiten ausleben sollst, in dem Bewusstsein der Schuldigkeit, dass du dir bewusst wirst, du stehst in Schuld. Nun, warum übersetzt Schlachter das als Pflicht? In dem biblischen Verständnis ist das tatsächlich das Gleiche. Also Schuldigkeit und Pflicht ist das Gleiche. Heute würden wir das trennen und sagen, Schuldigkeit, ja, wenn einer pflichtbewusst ist, dann würde er sagen, okay, es ist jetzt meine Pflicht, da etwas zu tun. Aber in dem biblischen Verständnis wird das nicht getrennt. Einer, der in der Schuld steht, der Schulden hat, der ist verpflichtet. Es ist der gleiche Zustand. Vielleicht möchte ich dir auf die Sprünge helfen, wie du denkst, okay, warum bin ich schuldig? Ich bin doch dem nichts schuldig geworden. Wisst ihr, wie man einen nennt, der etwas gestohlen hat? Eine Frage an die Kinder, die Erwachsenen wissen es ja nicht bestimmt. Wie nennt man einen, der was gestohlen hat? Lauter. Ein Dieb. Also einer, der etwas gestohlen hat, er ist ein Dieb. Und wie denkt ihr, nennt man einen, der etwas nicht zurückgegeben hat? Der etwas in seinem Besitz hat, was der andere hat. Ja, man könnte ihn auch Dieb nennen, aber wenn du etwas schuldest, so bist du ein Schuldner. Ganz einfach. Und wisst ihr, warum ein jeder von uns ein Schuldner ist? Jesus erklärt das sehr gut in Matthäus 18, wo er das Beispiel bringt, wo der Herr Leute zu sich ruft, die ihm etwas schulden. Und er bringt den Ersten oder lässt den Ersten zu sich bringen und dieser schuldet ihm 10.000 Talente. Und der Zweite, der dann in dieser Geschichte auftaucht, er schuldet diesem Ersten ganz wenig. Und das, was Jesus mit dieser Geschichte aufzeigen möchte, dass ein jeder vor Gott steht mit einer großen Schuld. Also, warum du Schuldner bist, die Frage ist einfach zu beantworten. Weil du ein Schuldner bist, weil du Schuld hast bei dem lebendigen Gott. Aus diesem Grund bist du ein Schuldner. Also, warum stehen wir unter dieser Verpflichtung? Warum stehen wir unter dieser Schuld dem Nächsten gegenüber? Als erstes, weil du tatsächlich ein Schuldner bist vor dem großen Gott. Und deswegen stehst du auch in einer Schuld gegenüber deinem Nächsten. Das werden wir gleich deutlicher sehen mit dem zweiten Beispiel. Warum du in dieser Verpflichtung stehst, weil es als Kind Gottes, und davon geht der Text aus, weil es an die Starken sich richtet, dass du ein Kind Gottes bist, stehst du auch in dieser Verpflichtung des Beweises der Echtheit. Also es beweist die Echtheit. Ich lese euch aus Johannes 2 von Vers 6. Nein, ich lese nur den Vers 6. 1. Johannes 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, er ist verpflichtet, er ist schuldig, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Also warum stehen wir unter dieser Verpflichtung? Es ist der Beweis der Echtheit, nichts anderes. Wenn du ein echtes Kind Gottes bist, dann ist das der Beweis, dass du echt bist und aus diesem Grund verpflichtet. Das nächste, es ist ein Beweis der Liebe. Auch 1. Johannes 3, Vers 16. Darum haben wir die Liebe erkannt, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig. Wir sind verpflichtet, für die Brüder das Leben hinzugeben. Also es ist klar, warum sind wir verpflichtet? Weil wir Schuldner sind, weil es ein Beweis der Echtheit ist und drittens, weil es der Beweis der echten Liebe ist. Und auch, obwohl zuletzt, last but not least, Johannes 13, Vers 14, es ist das Vorbild, was wir vor uns haben. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du dich davon nicht lösen, dass du deinem Vorbild nachleben willst. Und aus diesem Grund bist du verpflichtet. Also wir sehen, wir haben viele Gründe, warum wir verpflichtet sind. Und als allererstes, du als Starker, es geht an dich. Was sollte dir klar sein? Das Schuldbewusstsein. Du stehst in der Schuld. Das ist das allererste, was in deinem Hinterkopf, in jeder Begegnung mit deinem Nächsten klar sein sollte. Was da sein sollte. Du bist ein Schuldner. Aus vielen Gründen. Guckt mal, der größere Kontext zeigt das nochmal auf. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, im Römer Kapitel 13, Vers 8, Römer 13, Vers 8, zeigte uns diesen größeren Kontext auf. Seid niemanden etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Und der ganze Text von vorne bis hierhin ist wie ein Netz, wie so eine Erdbeere, die ihre Fühler so ausgestreckt hat und aufgezeigt hat. Die Klarheit, dass wir schuldig sind und dass wir niemanden etwas schuldig bleiben sollen, sondern dass wir das erfüllen sollen. Mit Kapitel 12 hat er angefangen und gezeigt, wir sind Schuldner gegenüber Gott. Wir sind Schuldner als nächstes, die Gaben auszuleben. Wir sind Schuldner von Vers 9, Kapitel 12, um in einer ungeheuchelten Liebe zu leben. Wir sind Schuldner gegenüber dem Staat. Wir sind, das war Kapitel 13, dann gehen wir in Kapitel 14, wir sind Schuldner gegenüber unserem Nächsten. Und weiter wird er aufzeigen, wir sind Schuldner gegenüber den Kindern Gottes, die auch weiter entfernt von uns sind, nicht nur in unserer Nähe. Also das ist der größere Kontext, der uns hier aufgezeigt wird. Und lieber Starke, wir aber, die Starken, haben die Pflicht, haben die Schuldigkeit. Und das ist das allererste, wie du deine Stärke auszuleben hast in diesem Bewusstsein. Wenn du das vergisst, wirst du große Schwierigkeiten haben mit dem, was jetzt im Text folgt. Also habe das im Hinterkopf. Du bist Schuldner. Also weiter. Wie lebt der Starke seine Kraft aus? Habe die Pflicht, die Schuldigkeit, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht gefallen zu haben an dir selbst. Die zweite Aufforderung ist, die Gebrechen der Schwachen zu tragen, indem dass du trägst. Vielleicht hast du dir das ganz einfach gemacht, indem dass du trägst. Also du sollst die Gebrechen tragen. Was stellst du dir darunter vor, sie zu tragen? Ich fange mal von einem einfachen Tragen an. Und zwar, was es auch bedeutet, dieses Wort ertragen. Und es wird auch so verwendet. In Matthäus 20, Vers 12 zeigt es auf, dieses Tragen kann ein Ertragen sein. Vers 12 und sprach, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Also ihr kennt die Situation, hier ist ein Hausherr, der rausgegangen ist und hat Arbeiter angeheuert und hat Leute geholt am frühen Morgen und dann so den ganzen Tag hindurch. Und ihr wisst, wo es zu der Lohnverteilung kommt, kriegen alle das Gleiche. Diejenigen, die den ganzen Tag geschuftet haben, bis zu denjenigen, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Und jetzt regen die sich darüber auf und beschweren sich. Und in ihrer Beschwerde sagen sie, wir haben die Last des Tages getragen. Also die Hitze und alles. Also die mussten die Hitze nicht buchstäblich tragen. Es geht hier im Text um ein Ertragen. Sie haben das ertragen, sie haben das durchgemacht. Und nun denkst du, okay, das sollte möglich sein. Ich kann die Schwachheit, also die Schwächen der Schwachen, ich werde das schon ertragen. Also ich lasse das so über mich vorübergehen und ich duck mich und das streift mich so. Es geht mich ja nichts an. Ich ertrage das. Ja, das ist eine Form von Tragen. Und in der Tat werden wir dafür aufgerufen hier, dass wir das tun, dass wir ertragen. Aber das ist noch längst nicht alles. Es wird schwerer. Das nächste ist das Tragen. Und das ist ein buchstäbliches, ein Tragen, wie wenn wir eine Last auf uns nehmen würden. Wir haben gute Beispiele dafür in Markus 14, Vers 13. Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Also die Jünger sollten einem Mann begegnen, der auf seiner Schulter oder auch vielleicht in den Armen, aber er trägt etwas. Genauso in Apostelgeschichte 21, Vers 35, als er aber an die Stufe kam, musste er von den Soldaten getragen werden wegen der Gewalttätigkeit der Volksmenge. Auch diese Situation, wisst ihr, Paulus ist im Tempel und ist ergriffen worden von der tobenden Menge. Und als die Soldaten kamen, mussten sie ihn buchstäblich aufheben auf ihre Hände und sie tragen. Und genau das ist der Ausdruck, du Starker, du sollst die Gebrechen des Schwachen tragen. Wisst ihr, was das Gegenteil wäre, zu tragen? Wäre wegzuschmeißen, wäre zu vertrampeln. Und genau das ist, was der Text nicht sagt. Du sollst es nicht in den Dreck ziehen, sondern du sollst nicht nur ertragen, sondern du sollst sie tragen. Du sollst das in die Hand nehmen und du sollst das tragen. Ich gebe euch noch die nächste Stufe. Jetzt wird es schwierig. Das Ertragen ist das Einfachste. Das Tragen ist kompliziert, aber es geht auch. Aber die nächste Stufe, die uns aufgezeigt wird, es geht sogar so weit, dass dieses Tragen ein Erfüllen in sich trägt. Apostelgeschichte 15. Apostelgeschichte 15 fängt damit an, dass Paulus hinziehen muss nach Jerusalem, weil in ihre Gemeinde Menschen kamen, die Verschiedenes in die Gemeinde hineinbringen wollten. Vers 1, und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Mose beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Und jetzt gibt es einen Streit, Paulus widersteht ihnen und sie ziehen nach Jerusalem. Diese Frage muss in Jerusalem geklärt werden. Warum? Dort sind die Hauptapostel. Also das, was aus Jerusalem ausgeht, da ist ein Ja und ein Amen. Wenn Jerusalem das bestätigt hat, das würde man heute bezeichnen, das wäre so ähnlich wie für die katholische Kirche, wenn der Papst da seinen Stempel drunter gesetzt hat und der Papst etwas gesagt hat, dann ist es besiegelt. Und so ähnlich war es auch damals. Die Autorität ging aus Jerusalem aus, weil dort die Hauptapostel waren. Und jetzt zieht Paulus nach Jerusalem. Sie versammeln sich unter den Verantwortlichen. Und wieder, wo diese Frage aufsteht, ist erstmal ein Streit. Und dann lesen wir Folgendes. Da steht Petrus auf. Ich möchte nur von Vers 8 lesen. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, also das ist die Rede des Petrus, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns, also ihnen, den Heiden, die das Gesetz nicht haben, die das Gesetz nicht kennen, die das Gesetz nicht halten, und wir, die wir es tun. Und jetzt hat der Heilige Geist keinen Unterschied gemacht. Und er machte keinen Unterschied, Vers 9, zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hat. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Was haben die Väter und die Juden mit dem Gesetz gemacht? Haben sie es getragen? Haben sie es bewahrt? Ja, das haben sie gemacht. Haben sie es ertragen? Ja, das haben sie gemacht. Aber das ist noch nicht alles. Sie haben es erfüllt. In diesem, was weder wir noch unsere Väter tragen konnten, sagt er, dass sie es nicht erfüllen konnten. Also die schwierigste Stufe des Tragens, was du aufgefordert wirst als Starker, du sollst es erfüllen. Du sollst es in die Hand nehmen und du sollst es erfüllen. Okay, in welch einem Zusammenhang, wie sollst du die Schwachheiten erfüllen? Dann möchte ich erstmal aufzeigen, indem das wir zum Text gehen, was zeigt er uns auf, was wir zu tragen haben? Ich habe es schon mehrmals genannt, es geht um die Schwachheiten, die hier genannt werden. Asthenema, das ist das Wort, was verwendet wird, und das ist abgeleitet von Astheneo. Und ihr wisst, was Astheneo bedeutet. Das haben wir behandelt im Kapitel 14. Asthenēo bedeutet Krankheiten, Schwächen, Gebrechen. Es ist nicht einfach nur, wenn einer schwach ist, sondern es ist eine Krankheit. Es ist das, wo Jesus, als er seine Jünger aussendet in die Dörfer und ihnen den Befehl gibt, so sagt er ihnen, geht hin, verkündigt das Reich Gottes und heilt Kranke, heilt Asthenēo. Okay, geht hin, heilt die Kranke. Nicht einfach nur die Sachen nicht verstehen, also mental oder sonst irgendwie, sondern es geht um Krankheiten. Jesus, wo er vor Jerusalem steht, und ihr kennt diesen Teich Bethesda und den Mann, der da 38 Jahre da lag, und Jesus heilt ihn, so heißt es, der Kranke antwortete, dieser, den Jesus heilt, der Asthenēo, dieser Kranke. Ihr Lieben, was der Starke zu tragen hat, sind buchstäblich Krankheiten, sind Schwächen des Schwachen. Damit soll er sich identifizieren. Das soll er in die Hand nehmen. Natürlich soll hier aufgepasst werden. Und ich möchte euch zu Galater führen. Wenn einer krank ist, das ist kein Vorbild. Aber trotzdem hast du als Starker eine Anweisung. Jetzt im Moment ist ganz egal, ob das eine Krankheit ist, ob es gut oder schlecht ist. Du hast die Aufforderung, es zu tragen. egal was, ob er richtig oder falsch handelt. Aber es soll natürlich aufgepasst werden, und jetzt zu Galater 1. Wenn einer krank ist, steht er in der Gefahr, und es kann nur ein Haarbreit davon entfernt sein, von einem echten Kind Gottes, der einfach nur krank ist, zu einem Unechten, der im Gesetz lebt, der nicht ein Kind Gottes ist. Also Galater 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wurde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Wisst ihr, von was er gesprochen hat bis dahin? Er hat aufgezeigt, dass in der Gemeinde Menschen da sind, die Christus plus verkündigen, denen Christus zum Heil nicht ausreicht. Und von diesen Leuten spricht er hier, die von einem Verfehlen übereilt worden sind. Und ihr, die ihr geistlich seid, ihr, die ihr Kinder Gottes seid, ihr, die ihr klar steht, man könnte auch zu diesem Text sagen, ihr, die ihr stark seid, hilft einem solchen wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Bei dem, wenn du den Auftrag hast, die Gebrechen, die Krankheiten zu tragen, also zu ertragen, buchstäblich zu tragen und sie auch zu erfüllen. Das heißt, dass du mitgehst. Das, was die Krankheit dessen ist, dass du mit ihm mitmachst. Nur pass auf, dass du nicht auf einmal ergriffen wirst von dieser Krankheit. Es gibt nämlich ein weiteres Ziel, was du mit dieser Krankheit machen sollst. Und das wird uns der Text bald aufzeigen. Also, das Erste, wie du diese Stärke ausleben sollst, darin, dass du ein Schuldbewusstsein hast, dass du schuldig bist. Zweitens, dass du es erträgst. Und drittens, dass du nicht gefallen hast dabei um dich selbst. Ich lese den Text nochmal. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, also das Erste, die Schuldigkeit, so lebst du das aus, die Schuldigkeit, die Gebrechen der Schwachen, die Krankheiten der Schwachen zu tragen, das ist das Zweite, und das Dritte, und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Wenn du den Schwachen trägst, musst du aufpassen, dass du es nicht mit dem Hintergedanken machst, um deiner Person willen oder um irgendwelcher Vorteile willen, die du für dich ziehst. Du sollst es ausleben, nicht in dem Gefallen an dir selbst. Wenn du es nicht im Gefallen auf dich selbst machen sollst, dann wem sonst sollst du gefallen? Der Text gibt das als negative Form und es sagt nicht direkt, wem du gefallen sollst. Aber es ist eindeutig. Es zeigt auf, du sollst deinem Nächsten gefallen. Dem Schwachen sollst du gefallen. Und du denkst vielleicht, okay, ich soll einem Menschen gefallen und dann noch einem Schwachen, einem Kranken? Das passt nicht. Wisst ihr was? Wir haben viele andere Stellen, die uns genau das Gleiche aufzeigen. Wenn du stark bist oder auch nicht stark bist, dieser Aufruf, dem Nächsten zu gefallen zu leben, ist der Schrift nicht fremd. Wenn du zum Korintherbrief gehst, da werden Mann und Frau gegenübergestellt und wird aufgezeigt, ich lese es, Vers 33, der Verheiratete, der Mann, aber sorge für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle. Und dann im nächsten Vers geht es andersrum, dass die verheiratete Frau dem Mann gefällt, also gefalle. Und so soll sie leben, so soll das Leben ausgerichtet werden, im Gefallen der Menschen. Hier, denke ich, in diesem Punkt liegen viele Schwierigkeiten. In vielem täuschen wir vor, dass wir als wenn dem Nächsten zu gefallen leben, aber in der Tat ist es für uns selbst. Und hier spreche ich ein Problem der Männer an. Viele gehen, zum Beispiel, sie gehen auf Arbeit, das ist ein Problem, ne? Sie sollten es lassen. Nein, aber das ist die Krankheit der Männer. Sie vertiefen sich in irgendwelche Bereiche, vielleicht in die Arbeit, vielleicht ist es auch nur das Hobby oder sonst irgendwas. Und nach außen wird das der Familie verkauft, den Kindern verkauft, das tue ich für euch. Ja? Wenn sie vielleicht irgendwo meckern und sagen, boah, du kommst so spät, du fehlst uns. Oh, aber ich verdiene doch das Geld für euch. Liebe Männer, genau dieser Punkt hier. Ich lese es nochmal vor. Die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Prüfe dich, ob das selbstlos ist, ob dein Tragen, deine Hingabe, vielleicht auch in dieser Hinsicht die Schwäche, die Krankheit der Schwachen zu tragen, ob das selbstlos ist oder ob das egoistisch ist, ob du deine eigenen Ziele in der Tat verfolgst. Viele Schwierigkeiten würden dort gemindert werden. Also Gefallen zu haben an den Menschen. Steht das nicht im Widerspruch zu anderen Stellen? Kann es wirklich sein, dass uns Paulus hier aufruft, dass wir dem Nächsten, und zwar dem Schwachen, wirklich gefallen sollen? Dass wir uns mit der Krankheit identifizieren sollen? Nun, klar müssen wir dort einen Strich ziehen und sagen, um was es nicht geht und was die Schrift nicht damit meint, wenn es sagt, dass du zum Gefallen des Nächsten leben sollst und nicht um dein Gefallen, um deine Ziele, deine Wünsche zu verfolgen. Also, was es nicht meint, als erstes möchte ich aufzeigen. Und damit werden wir dann schließen. Also, was es nicht meint. Viele verbinden Christenheit oder Christentum direkt damit, wenn sie dann auch Lukas zum Beispiel 9, Vers 23 lesen, wo Jesus sagt, der sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also du sollst komplett, klar, im Gefallen zu Christus leben, aber jetzt auch noch zusätzlich im Gefallen zu deinem Nächsten. Da erfüllt sich dieses Wort. Das ist wirklich ein Kreuz auf sich nehmen, kompletter Verzicht. Da ist keine Freude mehr dran. Ich gebe meine Wünsche alle preis und ich lebe nur noch das aus, was der Nächste haben will. Das ist ja furchtbar. Wo ist denn die Freude? Und die Freude ist weg. Und wisst ihr was? Das ist ein großes Missverständnis vieler, die das Christsein ernst nehmen. Wo sie sagen, an einem echten Christsein, das ist eine ernste Sache. Ja, also da gibt es nichts zum Lachen. Und also das ist ernst. Und die Freude im Leben ist weg. Das Verständnis vom Christsein und das Gefallen für den Nächsten zu haben und nicht mir selbst zu gefallen, ist die Freude verschwunden. Und das ist nicht wahr. Das ist eine große Lüge. Und ein Trick, ein Fallstrick des Feindes. Christsein ist große Freude. Wisst ihr, warum Jesus das Gleichnis bringt? Ich lese es vor, also nicht das ganze Gleichnis, nur ein Vers aus Matthäus 13, Vers 44. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft diesen Acker. Selbst der Einstieg in das Reich Gottes, wenn man Christus findet, das ist eine große Freude, dass man alles andere fahren lässt. Es ist aber auch im Christsein eine große Freude, und zwar eine große Freude, nicht so wie Holyfield, ich glaube, so wird sein Name ausgesprochen, ausgedrückt hat, also ihr kennt den Boxer, ne? Der gesagt hat, geben ist seliger als nehmen, sondern in der Tat guckt mal, was der Text uns hier sagt. Haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen zu haben an uns selbst. Also wenn du dem Nächsten gefällst, wenn du deine Wünsche zurücksteckst und die Wünsche des anderen erfüllst, das ist Geben. Geben ist seliger als Nehmen. Wisst ihr, warum viele Leute unglücklich sind? Weil sie nicht geben. Viele sind vielleicht in gewissen Bereichen glücklich. Viele, wenn sie auf Arbeit gehen, da blühen sie auf, da sind sie glücklich. Warum? Weil sie geben. Sie geben ihr Können, sie geben ihr Verständnis, alles, was sie haben, und das wird geschätzt, und sie geben und sie sind glücklich. Überprüfe die Bereiche, wo du unglücklich bist. Das ist besonders auch für Kinder und Jugendliche. Wisst ihr, warum ihr unglücklich seid, oft unglücklich seid? Weil ihr nur darauf bedacht seid, vielleicht zu nehmen. Ihr sucht, wo kann ich das nächste Glück haben, das ich erfüllen kann für mich selber. Der Text zeigt uns auf einen Verzicht auf deine Wünsche, deine Bedürfnisse und das Ziel, nimm und trage deinen Nächsten. Das ist Geben und du wirst Glück erfahren. Du wirst Segen erleben in dem, dass du gibst. Also, wie lebt der Starke seine Möglichkeit aus? In dem Schuldbewusstsein lebt er sie aus, also in den Verpflichtungen. Er lebt sie aus in dem, dass er trägt, und er lebt sie aus in dem, dass er nicht gefallen hat an sich selbst.